Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Wie kann ich meine Gefühle angesichts dieser Katastrophe schildern? Oder wie das Scheusal, das ich mit so unendlicher Sorgfalt zu bilden bestrebt gewesen war? Seine Gliedmassen waren wohl proportioniert und ich hatte seine Züge schön gestaltet. Schön. Großer Gott! Seine gelbliche Haut bedeckte knapp das Spiel der Muskeln und Adern darunter. Sein Haar war von glänzendem Schwarz und wellig. Seine Zähne von perlengleichem Weiß. Doch diese Zierden bildeten einen nur umso grässlicheren Kontrast zu seinen wässrigen Augen, die fast von der gleichen Farbe zu sein schienen, wie die fahlgelben Höhlen, in denen sie saßen, zu seiner knittrigen Haut und den schmalen, schwarzen Lippen. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, heißen wir euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Heute in einem etwas schaurigeren Gewand, wie ich mal ankündigen möchte. Und zwar geht es heute um die Autorin. Ich glaube, viele haben es schon geahnt und auch schon mitgekriegt durch unsere Teaser auf den Social Media Kanälen. Heute geht es um Mary Shelley.
Ja, hi Marianne. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Das Zitat, was du jetzt am Anfang gebracht hast, gibt gleich so eine Grundstimmung für heute vor, auf die ich mich sehr freue. Und ich finde auch, dass ich da jetzt durch dich in den letzten Tagen und Wochen zur Recherche wirklich jemand ganz Neues, Tolles kennengelernt habe. Und ich bin gespannt, was du uns heute noch erzählen wirst über die Autorin.
Ja, vor allem was ihren Roman angeht, aus dem ich gerade einen Auszug vorgetragen habe, das ist natürlich Frankenstein oder auch der moderne Prometheus. Und wie ihr vielleicht auch rausgehört habt, stimmen viele der Beschreibungen, so wie wir das uns vorstellen oder wenn man das Wort Frankenstein hört oder besser gesagt Frankensteins Monster, ja nicht unbedingt mit dem überein, was wir von der Filmfigur kennen, ne? Und das spielt halt noch eine große Rolle, darauf komme ich aber nachher zu sprechen. Als allererstes fangen wir natürlich mit dem Leben der Autorin an, um die es heute gehen soll, wie schon genannt. Mary Shelley, natürlich als erstes nicht Mary Shelley, sondern Mary Goodwin. Wir befinden uns in England zur Zeit der industriellen Revolution und Mary Wollstonecraft wurde am 30.08.1797 in London geboren. Ihre Eltern waren der bekannte Philosoph William Goodwin und dessen erste Frau Mary Wollstonecraft. Diese ist der Nachwelt auch bekannt, vor allem als Frauenrechtlerin und Feministin. Und ihr Buch A Vindication of Women's Rights, auf Deutsch Verteidigung der Rechte der Frauen, wird bis heute noch verlegt und auch mehrfach ins Deutsche übersetzt. Das habe ich euch auch entsprechend in die Shownotes gepackt. In dem Werk fordert sie Frauen jeglicher Gesellschaftsschicht auf, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Und sie wollte einfach die Frauenbildung ihrer Zeit revolutionieren. Und allein das Werk bietet Stoff eigentlich für eine komplette Folge. Also absolute Empfehlung. Ich bin wieder sehr versucht gewesen, mich kreuz und quer durch die Geschichte zu recherchieren und musste echt aufpassen, dass ich nicht zu sehr abdrifte. Aber wie gesagt, man kann sich jetzt schon sehr gut vorstellen, aus welchem Umfeld unsere Autorin hier kam und was sie halt vor allem auch geprägt hat. Die erste Tochter von Mary Wollstonecraft, ne, das ist, wie gesagt, man muss ein bisschen gucken wegen den Namen. Also die gibt es hier oft Überschneidungen. Also die Mutter unserer heutigen Autorin hieß ebenfalls Mary und die erste Tochter von Mary Wollstonecraft, die Halbschwester unserer heutigen Autorin, stammt aus erster Ehe der Mutter, was zur damaligen Zeit, ne, wir befinden uns im 18. Jahrhundert, natürlich schon einen absoluten Skandal darstellte. Also als Frau nochmal verheiratet und schon ein Kind mit in die Ehe bringen, war natürlich ein absolutes No-Go. Das war aber für William Goodwin, der wie gesagt Philosoph war und die damals unkonventionellen Ansichten seiner Frau teilte, kein Problem. Dann ist es jedoch passiert, dass Mary Wollstonecraft bereits 11 Tage nach der Geburt ihrer zweiten Tochter, was unsere heutige Autorin ist, an einer Infektion starb, und zwar ja, nach der Geburt, was unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass der Arzt Händewaschen für eher so nicht nötig hielt, ne, und sie daher eine Infektion erlitt, an der sie dann starb. Ihr Vater heiratete erneut und Mary wuchs in einer Patchwork-Familie auf, da die neue Frau zwei weitere Kinder mit in die Ehe brachte. Eines davon war Clara Mary Jane, die spätere Geliebte von einem gewissen Lord Byron. Den hat vielleicht auch der eine oder andere schon mal von euch gehört. Und der wird vor allem nachher, wenn wir über die Werke von Mary Shelley reden, auch eine bedeutende Rolle spielen. Mit 17 Jahren lernte Mary Wollstonecraft ihren späteren Ehemann Percy Shelley kennen, der ebenfalls Schriftsteller ist und zu dem Zeitpunkt auch noch verheiratet war. Haben wir den nächsten Skandal. Die beiden sind tatsächlich mehr oder weniger durchgebrannt, denn die ersten beiden Kinder kommen bereits vor der Eheschließung der beiden zur Welt, weil, wie gesagt, Percy eigentlich noch verheiratet ist und es da auch zu einer großen Tragödie kommt, weil die erste Frau von Percy Shelley sich nämlich das Leben nimmt. Genauso auch Mary Fanny Imlay, was die erste Halbschwester, also die Halbschwester von Mary Shelley ist, wählt auch den Suizid. Und als Grund konnte ich jetzt gar keine klaren Angaben finden, nur dass der Familie im Allgemeinen halt ein Hang zur Depression auch nachgesagt wurde. Also ich habe auch gelesen, dass Mary Shelley mal versucht hat, sich aufgrund von Liebeskummer umzubringen. Aber ja, viel habe ich da jetzt nicht gefunden. Deswegen kann man mal so stehen lassen. Aber es gab schon einige Tragödien und auch Skandale in der Familie, bevor es mit der Schriftstellerei bei ihr eigentlich richtig losging. Sie wurde aber von Anfang an schon immer dazu ermutigt, auch Geschichten zu schreiben, schon von ihrer Gouvernante aus, also wo sie jünger war, beziehungsweise ja mit 17. Die Ehe von Mary und Percy Shelley steht nicht wirklich unter einem guten Stern. Percy Shelley stirbt 1822 im Alter von 30 Jahren auf einer Reise in Italien, als er in einem Sturm auf See gerät und nur eines der fünf Kinder der beiden sollte tatsächlich auch das Erwachsenenalter erreichen. Die anderen sind alle ums Leben gekommen, größtenteils in Italien. Und ihr Sohn, das ist Percy Florence Shelley, der auch in Florenz geboren ist und nach seinem Vater benannt wurde, bleibt ihr in dem Sinne noch und mit dem wird sie später auch auf Reisen gehen. Da werde ich auch gleich noch was zu sagen, wenn wir uns über die Bücher unterhalten. Es ist auch so, dass obwohl sie mit Italien den Verlust ihres Mannes und auch ihrer Kinder verbindet, liebt sie dieses Land und bereist es gemeinsam mit ihrem Sohn und dessen Gefährten. Und zu dieser Reise, die sie zusammen mit ihrem Sohn 1840 bis 1843 unternommen hat, hat das Verlagshaus Römerweg zwei Bände in ihrem Imprint Corso Verlag herausgebracht und für die heutige Recherche zur Verfügung gestellt. Wupp, wupp.
Also, Vielen Dank.
Ja, da habe ich mich wirklich sehr, sehr drüber gefreut, weil mich das unglaublich bei der Recherche unterstützt hat und da echt nochmal viele Informationen drin standen, die ich so nicht finden konnte. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal an das Verlagshaus Römerweg. Wir senden euch ganz liebe Grüße nach Wiesbaden und freuen uns, wenn ihr heute reinlauscht. Genau, die Bände enthalten nämlich, also das sind zwei Bände, die wir hier zur Verfügung gestellt bekommen haben, enthalten neben der Biografie von Mary Shelley unter anderem ausführliche Beschreibungen ihrer Reise durch Deutschland, Österreich, Italien und die Schweiz. Ihre Beschreibungen erfolgen in Briefform, was dem Ganzen für mich halt so eine Art Nähe verliehen hat. Also man hat sich immer so direkt angesprochen gefühlt. Und untermalt werden diese Beschreibungen dann mit Gemälden und Illustrationen aus der Zeit, was auch für Abwechslung sorgt. Also diese ganzen Eindrücke, die sie da gesammelt hat, sind sehr eindrücklich von ihr einmal beschrieben, auch teilweise mit Gedichten oder kurzen Versen. Aber ja, wenn man halt natürlich nochmal ein Bild dazu hat, ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Und das sind teilweise wirklich sehr, sehr schöne Gemälde, also aus jeglicher Zeit. Genau, was besonders schön ist oder was mir aufgefallen ist, das ist bei beiden Bänden der Fall. So auf den letzten Seiten findet man da auch noch mal eine Karte, die die Station ihrer Reise genau markieren und wo sich das Ganze dann auch mal ganz gut noch mal nachverfolgen lässt. Weil sie hat ihre Reisen, deswegen steht das auch als Titel da. Die Bände heißen nämlich Mary Shelley, Streifzüge durch Deutschland und Italien. Und für die Zeit damals war das richtig, aber heutzutage verstehen wir darunter Italien, die Schweiz, Österreich und Deutschland. Im ersten Band ist zudem auf den letzten Seiten eine geschichtsträchtige Villa abgebildet und die ist sehr, sehr interessant, wenn wir uns jetzt über die Werke unterhalten. Das ist nämlich die Villa Diodati am Genfer See und hier trafen sich im Sommer 1860 eine Gruppe junger Leute und das waren keine geringeren als der Dichter Lord Byron, der Schriftsteller Percy Shelley, also der Ehemann von Mary Shelley oder damals noch Mary Goodwin, ihre Stiefschwester Claire Clermont sowie der Leibarzt von Lord Byron und das war John Polidori. Und warum das so geschichtsträchtig ist, liegt unter anderem daran, dass die sich in diesem Sommer 1816 dort getroffen haben und dieser Sommer wird auch bezeichnet als, oder Das Jahr, in dem sie sich dort getroffen haben, wird auch bezeichnet als das Jahr ohne Sommer. Und das liegt einfach daran, dass es in dem Sinne keinen Sommer gab, weil das Wetter einfach sehr schlecht war. Und so vertrieb man sich die Zeit durch Gespräche, unter anderem auch über den Naturphilosophen und Dichter Erasmus Darwin, hat man ja vielleicht auch schon mal irgendwie gehört, dem man nachsagte, er habe in Experimenten tote Materie wiederbelebt. Und auch Themen waren Galvinismus und auch die Möglichkeit, künstliches Leben zu erschaffen. Und das umrahmt haben sie dann noch mit Schauergeschichten, die sie sich gegenseitig vorgelesen haben. So kam die dann später auch auf die Idee, selbst Schauergeschichten zu verfassen. Und der Arzt Polidori ersann dabei die Kurzgeschichte The Vampire, die als erste Vampirgeschichte der Weltliteratur gilt. Also wir müssen überlegen, Bram Stokers Dracula kam ungefähr erst 80 Jahre später, 1897, raus, was sehr spannend war. Und ja, Mary Goodwin hingegen schuf ihr bekanntestes Werk, auf das wir jetzt zu sprechen kommen, und das war Besagter Frankenstein. Und was hier sehr bemerkenswert ist, ist, dass sie da 19 Jahre alt war. Ich weiß nicht, was du mit 19 geschrieben hast. Auf jeden Fall keine solche Grusel, also Wahnsinn, ne? Wo man sich auch wieder denkt, wo kam das her? Was, also klar, sie hatte eine Begeisterung für Naturwissenschaften, wenn man in die Recherche reingeht. Sie hat ein entsprechendes Elternhaus gehabt, was ihre Leidenschaft gefördert hat, was sie angeregt hat, ihre Gouvernante hat sie angeregt zu schreiben. Wir kommen ja gleich beide noch auf den Inhalt zu sprechen. Ich habe, wie gesagt, ich war absolut begeistert.
Was ich mit 19 geschrieben habe, da hast du mich jetzt kalt erwischt. Ist schon eine Weile her, aber ich tippe jetzt auf sowas wie kitschige Selbstfindungssonette oder sowas bestimmt.
Aber immerhin so nette. Ist doch gut.
Wer weiß, vielleicht mal versucht oder so, ne?
Ja.
Aber sicherlich sehr kitschig, und ja, natürlich kein Vergleich zu diesem literarischen Genie.
Ja, Wahnsinn, ne? Also ich wusste es halt wirklich bis zur Recherche, war mir das auch nicht so ganz bewusst, dass sie da wirklich noch so jung war.
Ja.
Das literarische Treffen wurde unter anderem auch unter dem Titel Gothic im Jahr 1986 verfilmt. Ja, ich habe mal ein bisschen geschaut, weil mich diese Szenerie halt mega interessiert hat. Und ich habe mir da den Trailer angeschaut und es ist ein Film aus den 80ern und es ist sehr trashig. Leute rennen panisch rum und ich hatte das Gefühl, es wird alles, was mit den Autoren im Zusammenhang steht, irgendwie in einen Topf geschmissen, weil jedem zwischendurch schreit halt auch irgendein Typ, it's alive, it's alive. Und ich denke so, was? Das hat sie doch erst angefangen, den Roman da zu schreiben. Und okay, und dann wusste ich nicht, ich weiß, also es war so trashig, dass ich dachte, eigentlich musst du ihn dir anschauen. Gerade wenn du jetzt mit der Recherche durch bist und der weiß, also oder glaubst zu wissen, wie es doch eher abgelaufen ist. Im ersten Moment hat es mich doch ein bisschen zu sehr abgeschreckt. Es war mir ein bisschen zu viel Rumgeschreie und sehr überladen. Und ja, aber wer auf sowas steht, schaut es euch gerne an. Vielleicht, also ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Vielleicht ist es ja auch ein Stück Kulturgeschichte, was ich jetzt gerade noch nicht zu schätzen weiß. Also sagt da gerne Bescheid. Und wo wir gerade beim Thema Film sind, es gibt auch einen Film von 2018, der sich um die Person von Mary Shelley dreht. Guckt ihn doch bitte nicht an. Nein, also meine ganz persönliche Meinung, natürlich könnt ihr euch den gerne anschauen, aber da hat so viel gefehlt. Also wirklich, der Film wird der Autorin einfach nicht gerecht. Es geht eigentlich nur um die Liebesgeschichte zwischen Percy Shelley und Mary Goodwin noch zu der Zeit und wie die halt durchbrennen und sich seine Frau das Leben nimmt. Und ja, es gab in der Familie noch weitere Skandale aufgrund der Verwicklungen, die es da gab. Und da gibt es sicher Stoff für viele Filme, die man darum drehen kann. Und da ist ja auch, denke ich, Nachfrage da, weil sowas irgendwo auch immer ankommt. Aber wenn man erhofft, dass es vielleicht irgendwo um das literarische Bestreben der Autorin geht, was durchaus meiner Meinung nach noch um einiges interessanter ist, dann bietet dieser unkonventionelle Lebensstil natürlich die Grundlage dafür auch mit, dass man versteht, warum sie diese Bestrebung hatte, so eine Schauergeschichte zu schreiben, was ja eigentlich auch wieder keine Schauergeschichte ist, da kommen wir nachher gleich drauf. Aber ja, der Fokus lag da halt komplett drauf bei dem Film und das hat mich extrem gestört, weil überhaupt nicht rauskam, warum sie damit jetzt wirklich angefangen hat, den zu schreiben. Es kam überhaupt nicht raus, was ihre literarischen Ambitionen sind. Das Treffen bei Lord Byron wurde auch so ein bisschen als so Flirt, Schickimicki, Get-Together dargestellt und das hat mich nicht angesprochen und daher, bei mir hat der jetzt nicht so viel Eindruck hinterlassen, das kann euch natürlich anders gehen, wir werden euch den trotzdem in die Shownotes packen, weil, wie gesagt, die Geschmäcker können ja auch verschieden sein.
Du, das erinnert mich jetzt gleich so wieder ein bisschen an den Colette-Film. Colette war ja auch schon mal eine Autorin im Porträt bei uns, ne? Und da haben wir auch am Film kritisiert, der gleichnamige Film Colette, dass da auch der Fokus auf der Liebesbeziehung lag, ne, mit ihrem Mann. Und dass da einfach so viel Wichtiges, was in ihrem Leben eine Rolle gespielt hat, woran man sich erinnern sollte und was eigentlich in der Biografie gehört, dort nicht vertreten war im Film. Ne? Das ist ganz interessant. Da wird dann immer so ein Fokus gesetzt und bei Frauen ist es dann eben oft die Beziehung zu einem Mann. So.
Ja, genau. Und das ist das, was eigentlich dann sauer aufstößt, weil natürlich war das im 19. Jahrhundert wichtig, einen Mann zu haben, aber das haben sich die Frauen ja nicht so ausgesucht. Das war einfach notwendig. Und dass dann die Filme sich dann nochmal darauf spezialisieren, obwohl es dann gerade mal um eine Frau geht, die es geschafft hat, dass das halt nicht der Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens war. Das stößt mir in jedem Fall auf, genau. Ja, da haben wir es auch schon mal erlebt, genau. Und es wird dann wieder nur ein ganz kleiner Abschnitt aus ihrem Leben gezeigt. Also das Leben von Mary Shelley war kurz, aber gerade deswegen sollte man auch alles zeigen, weil sie hat ja in dieser kurzen Zeit unglaublich viel geschafft und geschrieben und Zeichen gesetzt, die bis heute nachwirken. Da ist es eigentlich schon frech, sich dann halt nur auf diese Beziehung da zu fokussieren. Aber gut, wie gesagt, guckt euch das an oder auch nicht. Wir haben unsere Meinung gesagt. Nach dem Erscheinen von Frankenstein folgten weitere Werke, unter anderem Der letzte Mensch, ein Roman, der ebenfalls ins Deutsche übersetzt wurde und sogar als erste Dystopie verstanden wird. Passend zum diesjährigen Jubiläum erschien jetzt im Oktober beim Verlagshaus Römerweg, wo wir gerade schon die Bildbände bzw. die zwei Streifzüge durch Deutschland und Italien in Band 1 und 2 angesprochen haben, auch das Werk Was wurde aus den Geistern? Und dieses beinhaltet eine kommentierte Auswahl von kürzeren Erzählungen wie Der Sterbliche und Sterbliche und Verwandlung, die sie ebenfalls als Autorin der Schauerromantik kennzeichnen. Mary Shelleys letzte Lebensjahre waren von Krankheit gezeichnet und ab 1839 litt sie unter Kopfschmerzen und teilweise Lähmungen, sodass sie häufig weder lesen noch schreiben konnte. Im Februar 1851 stirbt Mary Shelley mit nur 53 Jahren in London und als Ursache dafür wird ein Gehirntumor vermutet. Also wirklich ein auch eher kurzes Leben, aber wie gesagt sehr, sehr reichhaltig. Und darauf kommen wir jetzt zu sprechen, denn als allererstes beginnen wir mit ihrem wohl berühmtesten Roman und das ist Frankenstein und was auch gerne mal vergessen wird, weil immer gesagt wird, damit ist sie berühmt geworden und das hat sie für ihre damalige Zeit natürlich besonders gekennzeichnet. Aber auch dieser Roman ist als erstes anonym erschienen, wo hier aber als Grund nicht ihr Dasein als Frau herangezogen wird, sondern dass es ein Erstlingswerk war. Dass ihr Dasein als Frau natürlich auch eine Rolle gespielt hat, war dann später zu bemerken. Und zwar 5 Jahre später wurde die Identität der Autorin preisgegeben und dann hat sich herausgestellt, ganz plötzlich, dass es eine Frau ist aus der konservativen britischen Gesellschaft und dazu noch durchgebrannt mit einem Dichter vorher. Und das stieß natürlich auf Gegenwind. Das hatte auch zur Folge, dass sie sich selbst viele Jahre später auch noch als Ausgestoßene wahrnahm, weil sie dann teilweise auch zu bestimmten Anlässen nicht eingeladen worden ist und ihr das praktisch so indirekt immer vorgehalten wurde. Wenn wir uns jetzt dem Werk widmen, dann ist es ja so, wenn man das Wort Frankenstein hört, hat man gerne zuerst diese behäbige, riesige, meist grünlich dargestellte Figur vor Augen. Und es ist wirklich so, dass der Roman damit eigentlich so gut wie gar nichts gemeinsam hat. Und es ist auch so, dass wirklich viele Assoziationen, die wir mit Frankensteins Monster verbinden, rein der Filmindustrie entsprungen sind. Und selbst das berühmteste Zitat, was ja gerne in dem Kontext verwendet wird, dieses es lebt und dann steht der Typ da irgendwie neben diesem ganzen Gewusel aus Elektrizität. Und ich habe das ja auch so ein bisschen auf die Schippe genommen jetzt bei unserem Teaser bei Instagram, dass hier so Blitze und Wolken gemacht haben. Nein, gab's nicht. Es war nämlich so, dass Viktor Frankenstein sich eigentlich eher auch der Chemie zugewandt hat und er war auch kein Doktor. Zudem ist es so, dass die Geschichte ja auch gern nach England verortet wird und dann ist die auf unserem Eulenberg mit so ganz verfitterten Bäumen, die rund um so ein eules Schloss stehen, wo der dann ganz in Einsamkeit gedeckt seinen Untersuchungen und Studien nachgeht und nebenbei kommt dann Igor angewackelt, der dann um ihn rumspringt und sein Gehilfe ist. Zu allem davon, nein. Es ist tatsächlich so, dass es eher eine Art Labor in einem, naja, eigentlich in dem Buch, ich weiß nicht, wie du es im Kopf hast, Studentenbehausung ist und die ganze Geschichte spielt in Ingolstadt. So.
Genau.
Zudem ist Viktor Frankenstein auch kein Engländer, wie vielleicht oft angenommen wird, sondern ein Schweizer. Und was auch oft gesagt wird, ist, dass er zum Beispiel eine Geliebte hat, die kommt auch nicht vor. Er hat eine sehr enge Beziehung zu seiner Cousine Elisabeth, mit der er auch Briefe schreibt. Und da kommen wir auch ein bisschen zu der Form des Romans. Und zwar ist der Roman eine Mischung aus Briefroman und einer Ich-Erzählung, die mit einer Rahmenhandlung auch noch gekleidet ist. Die hat wirklich mehrere Ebenen und ein paar haben es vielleicht jetzt auch schon im eingänglichen Zitat mitbekommen, dass Frankensteins Monster auch in keinster Weise so aussieht, wie er von der Filmindustrie dargestellt wird. Er wird im Buch zwar als Scheusal beschrieben, aber er ist, wie gesagt, wohl proportioniert, hat seidig glänzende, wellige Haare. Ich musste da an so einen Nackenbeißer-Roman denken. Und gut, mit der gelben Haut, das ist dann wieder eher so weniger schön, aber weiße Zähne, eine knittrige Haut. Und schwarze, schmale Lippen. Und das Einzige, was natürlich dann so ein bisschen diesen schauerlichen Charakter erscheinen lässt, sind die Augen, die halt so wässrig in den fahlgelben Höhlen liegen. Aber das birgt ja eher auch so eine Traurigkeit. Also es hat auf mich jetzt nicht direkt gruselig gewirkt. Klar, wir sind heute auch ganz andere Sachen gewohnt. Zur damaligen Zeit war das sicherlich was anderes. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viele Leute enttäuscht. Aber es ist tatsächlich einfach ganz viel nicht so, wie wir das aus den Medien kennen. Sarah, wie hast du den Roman denn wahrgenommen?
Ja, damit hast du schon ganz viele Punkte, die mir auch im Gedächtnis geblieben sind, zusammengefasst und angesprochen. Man hat ja, auch ohne das Buch jemals in der Hand gehabt zu haben, einfach einen Begriff oder bestimmte Vorstellungen, Assoziationen, wenn man einfach nur den Namen Frankenstein hört. Das kann damit anfangen, dass man bei Frankenstein direkt an ein Monster denkt. Ich glaube, es gibt auch immer noch Leute, die eben denken, dass das Monster so heißt und nicht der Wissenschaftler. Das ist das eine. Und ja, es hat sich total verselbstständigt als Gruseltopos oder als Horror- und Schauertopos. Und deshalb fand ich es jetzt ganz spannend, wirklich zum Original mal zu greifen und zu gucken, wie ist das Ganze entstanden? Wie hat sich das alles entwickelt? Lustigerweise, Dracula hast du ja auch angesprochen vorhin von Bram Stoker. Das war bis jetzt immer so mein Gruselfavorit, mein Klassiker, den ich auch schon echt oft gelesen habe, Briefroman auch. Und den finde ich einfach so gelungen und habe ich auch schon so oft weiterempfohlen. Und ich weiß nicht so richtig warum, aber Frankenstein war für mich vorher nicht so ansprechend wahrscheinlich, weil man eben dieses Horrorbild im Kopf hat, was, wie du sagst, die Filmindustrie draus gemacht hat. Aber ich habe entdeckt, dass das Buch ja eigentlich ganz anders ist. Allein schon, dass die Stelle, die du am Anfang vorgelesen hast, fand ich jetzt super gut gewählt. Das große Erwachen sozusagen, das ist ja jetzt nicht auf Effekt und Blitz und Tralala und Lärm gemacht und da ruft auch niemand, es lebt, sondern es ist eigentlich ein ganz stiller Moment. Es ist ein Moment des Entsetzens, wo dem Wissenschaftler klar wird, okay, ich habe jetzt hier wirklich eine Kreatur geschaffen, jetzt ist der Moment, sie erwacht, was habe ich getan? So, ne? Und kurz danach rennt er auch einfach weg und es ist, wie du sagst, eine Studentenbude. Genau. Fand ich auch super einprägsam. Und es ist eben nicht, wie man das Bild eben kennt aus Film oder ich weiß gar nicht, ob ich mal einen kompletten Film gesehen habe, mit dem Frankenstein-Topos wurde ja unglaublich oft verfilmt auch, ne? Aber man hat dieses Bild, da ist Elektrizität und der Blitz fährt irgendwie in den Drachen und die Elektrizität greift auf diesen zusammengeschusterten Körper und bam, ist da Leben und Action und das Monster erwacht und bringt alle um, so überspitzt gesagt. Und das ist ja gar nicht der Fall. Das ist dieser ganz ruhige Moment, sogar schon relativ am Anfang des Romans. Das hat mich auch sehr gewundert tatsächlich. Und es passiert erstmal nichts, außer dass Viktor Frankenstein wegrennt. So. Ja. Und damit ist das Monster für so, so viele Seiten im Roman nicht mehr präsent in seinem Kopf, aber eben nicht im Roman erstmal mehr, dass das Monster als Wesen vorkommt. Und ich zucke jetzt schon zusammen, weil ich mich das jetzt auch angewöhnt habe, Monster zu sagen, ist ja totaler Quatsch. Das ist nämlich schon das Nächste. Es ist eine Kreatur, die er erschafft, die von ihm in die Welt geworfen wird. Und die dann alleine, verlassen von ihrem Schöpfer, klarkommen muss. So, was passiert? Sie kommt natürlich nicht klar. Wie auch, ne? Von niemandem geführt, von niemandem angelernt. Was ist das Leben? Was ist die Welt? Was ist Freund? Was ist Feind? Was ist Liebe? Wo ist mein Platz in der Welt? Das bekommt die Kreatur nie gesagt, ne? Und dadurch entsteht sich eine sehr, sehr nachvollziehbare Lebensweise. Und mir ging es einfach so, ich hatte die ganze Zeit so starke Empathiegefühle und so ein starkes Mitgefühl mit dieser armen Kreatur, die dann ja einfach einsam ist und verzweifelt und aus dieser Verzweiflung heraus dann eben böse Dinge tut, aber sich ja ihr Leben in keinster Weise ausgesucht hat oder überhaupt zu leben ausgesucht hat und einfach nur diesen Schmerz und diesen Hass erfahren muss, wenn es mal wenige Momente gibt, wo sich die Kreatur den Menschen zeigt, dann geht das immer schief und führt zu Tod und Missverständnissen. Und wie kommt das? Die Menschen sehen seine äußere Gestalt, für die sie nichts kann, die so zusammengesetzt worden ist. Ich glaube, im Buch heißt es direkt vom Schlachthaus größtenteils. Ja. Und die Leute kriegen es mit der Angst zu tun. Auch sehr groß gestaltet. Und ja, mit Schlachtabfällen, das klingt sehr eklig, aber ja, das war das. Und die Leute nehmen Reißaus und denken, es ist ein Monster, das Böses will und geben ihm nie die Chance, das aufzuklären eben. Ne? Das ist so das Ding. Also der schrecklichste Fall von Einsamkeit und fehlgeleiteten Eindruck, also ja, den man sich nur vorstellen kann. Also es ist eine sehr, sehr, sehr bemitleidenswerte Kreatur. Und die sich dann erstaunlicherweise sprechen und lesen und sowas beibringt, da musste ich manchmal ein bisschen schmunzeln. Das war mir dann doch manchmal so ein bisschen zu romantisierend und nicht ganz so plausibel, aber natürlich wunderschön zu lesen. Und sie bekommt auch selbst viel Platz im Roman, ihre Lebensgeschichte und die letzten Jahre und so weiter zu erzählen, was sie gemacht hat. Und das war wirklich sehr spannend. Also es ist eher, für mich war es eher ein soziologischer, psychologischer Roman, als so dieser Horror, der daraus entstanden ist, also überhaupt nicht. Das Buch ist sehr, sehr gehaltvoll auf eine ganz besondere Art. Also das zieht einen wirklich in den Bann, ne? Also wie du gesagt hast, 1818 geschrieben, auch heute noch total lesbar. Und ich habe eine Ausgabe aus dem Regal genommen, wo das Cover auch sehr reißerisch gestaltet ist und das wo auch 90er
Jahre Ausgabe.
Genau. Und zwar gab es ja diesen Film 1994 mit Robert De Niro, wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Verfilmungen, und ist auch auf dem Cover direkt zu sehen und steht auch drauf, nachdem der große Film entstanden ist, der Roman und so weiter. Also auch wieder dieser Stempel. Und ich denke, das haben viele gekauft, weil sie dachten, oh toll, stimmt, da gab es ja diesen Film. Und dann waren sie vielleicht enttäuscht, möglicherweise. Aber es war ja dadurch auf jeden Fall ein Verkaufsschlager und der Film war wirklich so ein typischer 90er-Jahre-Kracher auch. Ne? Ich glaube, der war sehr erfolgreich im Kino damals und auch da hat man eben diesen Blitz und viel Action und dann ist das dieses Monster, was entsteht und so. Also ich glaube, die psychologischen Komponenten kommen schon auch im Film zu tragen und so. Aber mich hat so ein bisschen, ich habe auch nur den Trailer gesehen, muss ich zugeben, aber mich hat das so ein bisschen an Braveheart und so erinnert. Ich glaube, das war eine ähnliche Zeit. Also
alles sehr überschwänglich und
reißerisch. Ja. So ein bisschen Romance auch und so 90er Jahre Weichzeichner und also so ein ganz bestimmter Stil, der damals einfach angesagt war im Kino, genau.
Ja, weil sich das dann dieser zeitlichen Gattung halt dann auch bedient hat. Ne? Also Mary Shelleys Romane werden ja der Gothic Novel und der Schauromantik zugesprochen. Und was aber bei Shelley einfach die Besonderheit ist, dass sie keine klare Grenze zwischen Gut und Böse zieht. Und da kommt genau das zum Tragen, was du gerade gesagt hast, dass auch wirklich ein Verständnis mit der Kreatur da ist und auch vermittelt wird. Und was auch bei ihr drin ist, ist, dass Shelley weniger das Übernatürliche in ihrem Roman mit einbezieht, sondern sich eher den Naturwissenschaften zuwendet und das halt auch vor dem Hintergrund erzählt, was sich auch wieder gut in die industrielle Revolution verorten lässt, die zu der Zeit natürlich komplett stattgefunden hat.
Was finde ich, was man auch nochmal erwähnen muss, das wusste ich zum Beispiel vorher auch nicht, dass ja der Titel ist Frankenstein oder der moderne Prometheus. Genau. Ne? Das zeigt nochmal, dass das wirklich anspruchsvolle, ernstzunehmende Literatur ist. Ne? Prometheus, die griechische, aus der griechischen Sagenwelt, der Schöpfer der Menschheit, schöpft Menschen aus Lehm, glaube ich, so war das. Aber also nur nochmal so, der moderne Prometheus kam im Originaltitel mit vor und das fand ich auch ganz bemerkenswert, einfach weil es nochmal diese Vielschichtigkeit und diesen literarischen Anspruch auch nochmal zeigt, finde ich, ne?
Genau, und sie stellt halt auch nicht die Frage, ob es jetzt das Natürliche gibt oder nicht, sondern sie stellt die Frage, was passiert, wenn Leben künstlich erschaffen wird und was ist da mit der Verantwortung, ne, was du auch gerade angesprochen hast, was hat er denn für eine Verantwortung, welche Verantwortung übernimmt der Viktor denn, was macht er als erstes, er rennt weg
ja.
vor der eigenen, vor seiner Kreatur, die er erschaffen hat und vor sich selbst eigentlich. Also es war ja immer auch für mich wieder so ein bisschen wie so ein Spiegel, ne? Ihm wurde ja praktisch sein eigener überschwänglicher Ehrgeiz und seine Wissbegierde, die er ohne jede Rücksicht ausgelebt hat, einfach vorgehalten und serviert. Und dann wurde einfach gezeigt, wie er damit nicht umgehen konnte. Damit setzt sie sich auseinander und das kennzeichnet Mary Shelleys Roman im Gegensatz zu den anderen Romanen dieser Zeit auch als eine Art Grundlage für die heutige Science-Fiction-Literatur, weil es nicht darum geht, gibt es das übernatürlich oder gibt es das nicht, sondern wie ist es, wenn wir das, was wir uns eigentlich vorher gar nicht vorstellen konnten, erschaffen oder wenn es da ist, wie gehen wir damit um? Wie benutzen wir das? Und das sind ja Fragen, die sich bis heute noch stellen. Ne? Und was du gerade angesprochen hast, es gibt natürlich viele Interpretationen auch dieses Werks und es ist definitiv auch für mich eher wieder so eine Art Sozialstudie, als dass wir hier irgendwie in so eine Schauerrichtung gehen. Klar ist es sehr dicht geschrieben, der Inhalt ist unheimlich dicht, finde ich. Und es ist ja teilweise auch, wenn wir uns den Ausdruck und die Schreiber angucken, schon so, dass sie ja schon ein Fan davon ist, komplette Sätze über einen ganzen Absatz zu ziehen, also Schachtelsätze, wo ich auch sagen muss oder zugeben muss, dass ich da eher sonst Schwierigkeiten habe. War bei dem Roman überraschenderweise aber nicht so. Es war für mich wirklich ein Page-Turner und man liest es einfach so weg.
Und absolut.
Es ist an sich ja auch gar nicht mal so ein dicker Roman, ne? Also viel. In der literaturwissenschaftlichen Forschung wird auch hervorgehoben, dass Mary Shelley ihre Romane auch nutzt, um ihre Perspektive auf die Gesellschaft und ihre politischen Ansichten zu vermitteln. Und so schreibt Anne K. Mellor und Jane Bloomberg in Mary Shelley Early Novels The Child of Imagination and Misery, packen wir euch natürlich auch in die Shownotes, dass Shelley mit dem Roman Frankenstein den in der romantischen Bewegung idealisierten Individualismus kritisiert. Weil für die, was geht jetzt in die Richtung, was du gerade gesagt hast, Viktor Frankenstein erinnert sie an die Figur des Satans in Paradise Lost und eben an Prometheus. Das kommt für sie dadurch zum Ausdruck, dass er sich gegen die Tradition auflehnt, Leben erschafft und damit auch sein eigenes Schicksal formt, was wir gerade auch angesprochen hatten, indem er sich der Verantwortung vor allem auch entzieht. Dieses Streben, das Viktor Frankenstein als Wahrheitssucher versteht, zwingt ihn ja auch seine Familie zu verlassen und sich in diese Einsamkeit zu begeben und das natürlich dann halt auch tragisch endet. Ja, für beide, für die Kreatur sowie auch Viktor Frankenstein. Und das ist das, was diesen Roman so spannend macht und was einen ja auch irgendwo dann zum Nachdenken anregt. Daher, ja, also unbedingte Leseempfehlung, das ist auch wirklich was, also wir sagen ja öfter mal, ja, das ist jetzt vielleicht nicht für jeden was, ne? Zum Beispiel bei Sayaka Murata habe ich gesagt, dass gerade das Seidenraupenzimmer ja schon auch in so eine Art Dystopie reingeht und bei Frankenstein gebe ich aber gerne wirklich eine absolute Leseempfehlung, weil ich wirklich glaube, dass viele Lesende was draus ziehen können, auch wenn man nicht unbedingt Fan dieses Genres ist. Weil es, wie gesagt, schon als Schauergeschichte verstanden werden kann, wenn man das möchte. Aber es ist auf jeden Fall eine großartige Sozialstudie und Roman, der einfach zur Selbstreflexion anregt Und ich glaube, das ist nie verkehrt, auch sich immer ein bisschen selbst zu hinterfragen, wenn man so einen Roman gelesen hat. Was mir an der Stelle auch noch wichtig war, ist, dass wir uns nicht nur auf Frankenstein beschränken, weil Mary Shelley durchaus auch mehr geschrieben hat. Und zwar auch Kurzgeschichten, Essays und Der letzte Mensch. Und das war was, wo ich wieder so ein bisschen Gänsehaut bekommen habe, weil das ist ein Roman, der wirklich als die erste Dystopie der Weltliteratur verstanden wird. Dieser ist 1826 erschienen und jetzt kommt's. Der letzte Mensch, wie der Roman heißt, spielt im 21. Jahrhundert und es geht um die Ausbreitung einer neuartigen und tödlichen Seuche.
Wow.
Diese hat verheerende Auswirkungen auf die Menschheit, auf Wirtschaft und Politik. Der Protagonist der Geschichte heißt Lionel Verney, der sich mitsamt seinen Freunden in einer weltweiten Krise wiederfindet, welche in Europa um sich greift und apokalyptische Ausmaße annimmt. So viel dazu. Dieses Werk wurde, wie gesagt, vor über 200 Jahren geschrieben. Und ja, ich weiß nicht, was die gute Mary heute dazu sagen wird, aber wahrscheinlich, ich habe es gewusst oder so, keine Ahnung. Ne? Aber da habe ich nicht schlecht geguckt, wo ich mich mit diesem Inhalt auseinandergesetzt habe. Und es spielt sehr stark auch auf politischer Ebene, denn die Erzählung folgt, wie gesagt, dem Protagonisten, der sich mit seiner Schwester und seinen Freunden zunächst in der jungen englischen Republik politisch engagiert und sich dann nach Griechenland aufmacht und im Süden das erste Mal in Kontakt halt mit dieser beschriebenen neuartigen Pest, wie es gesagt wird, in Verbindung kommt, die sich nach und nach in Europa und auch Nordamerika ausbreitet. Und bald bleibt diesen Freunden nicht mehr übrig, als vor diesen apokalyptischen Zuständen zu fliehen. Und das ist auch ein Roman, der aus der Feder von Mary Shelley stammt und den sie selbst auch als ihren erfolgreichsten oder bedeutendsten verstanden hat. Es war nicht Frankenstein, sondern tatsächlich der letzte Mensch, der für sie am wichtigsten war. Und ja, aus, glaube ich, heutiger Perspektive ganz gut nachvollziehbar. So.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr, also das ist schon gruselig. Also da kann man jetzt wirklich mal Gänsehaut kriegen, finde ich, dass sie so ein Szenario geschaffen hat. Das interessiert mich auch. Ich glaube, das muss ich mal zur Hand nehmen, das Buch.
Ja, also das auf jeden Fall, also ich kann dir den Link natürlich gleich geben oder du schaust auch in die Shownotes rein, da werden wir euch natürlich auch wieder alles zu dieser Folge verlinken.
Marianne, kannst du noch mal kurz sagen, wann sie Der letzte Mensch geschrieben hat?
Rauskam es 1826.
1826, okay. Frankenstein 1818, okay. Nee, also es ist auf jeden Fall interessant, wie literarisch aktiv sie war, ne? Was man ja wahrscheinlich auch nicht so weiß, wenn man Mary Shelley hört, dann denkt man erstmal an Frankenstein. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend, dass es da auch noch einiges zu entdecken gilt. Ich habe gehört, dass auch die Übersetzungen in den 1950er Jahren auch wieder angezogen haben, dass Mary Shelley wieder mehr in die Öffentlichkeit gerutscht ist, was natürlich sehr, sehr schön ist, dass man da heute noch einiges entdecken kann. Und ich muss sagen, ich war hier wirklich positiv überrascht, als du gesagt hast, dass Mary Shelley deine nächste Autorin im Porträt werden soll. Dachte ich, okay, interessant, gut, ist jetzt für mich der Anreiz, das Frankenstein-Buch mir mal zu krallen und wirklich mal zu lesen. Und ich war hier echt positiv überrascht, wie zeitlos das ist, wie gut sich das heute noch liest. Es gibt ja verschiedene Ausgaben. Ich habe jetzt hier die Übersetzung von Christian Barth erwischt und fand die aber auch sehr gut tatsächlich. Habe jetzt den Vergleich nicht, aber mir ist jetzt nichts negativ aufgefallen. Es liest sich wirklich hervorragend und es ist, wie du sagst, einfach auch ein zeitloses Thema. Es liest sich gut sprachlich und das Thema ist aktuell. Wissenschaft trifft auf, ja, Zukunftsgedanken und was passiert im Zwischenmenschlichen. Und ja, ich war auch wirklich total mit Spannung dabei, weil ich die ganze Zeit mich gefragt habe, wird Viktor Frankenstein seiner Kreatur entgegenkommen? Wird er Verständnis für sie zeigen? Wird er sie damit erretten aus ihrem furchtbaren Leben, was man eigentlich gar nicht Leben nennen kann? Oder wird er ihr die Erlösung und das Entgegenkommen verweigern und sich selbst in
Der
Verzweiflung
Tragödie
stürzen?
verlieren.
Genau, in der Tragödie verlieren und lebenlang leiden. Also es war wirklich sehr, sehr ergreifend auch zu lesen, fand ich. Und ja, man bleibt dabei von vorne bis hinten und deshalb auch von mir auf jeden Fall eine Empfehlung eines Klassikers, den man zu kennen meint, aber es ist nicht so.
Und dafür muss nicht Halloween sein. Ne? Also, das ist
Richtig.
wirklich ein Roman, den könnt ihr das ganze Jahr überlesen.
Ja. Genau, absolut, absolut. Also ja, vielen Dank für diese schöne Anregung. Das hat mir auf jeden Fall wieder viel gebracht und eine schöne Entdeckung hervorgerufen bei mir. Fand ich wirklich toll, hat mir gut gefallen. Und vielleicht noch ein Wort zur Mutter, die ja leider kurz nach ihrer Geburt gestorben ist, Mary Wollstonecraft. Die ist bei mir aufgetaucht. Letztes Jahr tatsächlich habe ich den Namen zum ersten Mal gehört, und zwar im Buch Philosophinnen vom Mayrisch Verlag, wo verschiedene Philosophinnen aus verschiedenen Zeitaltern vorgestellt werden, kurz ein Überblick über deren Werk gegeben wird und deren Biografie. Und da war die Mary auch dabei und hat mich auch wirklich beeindruckt. Also es ist, wie du sagst, man kann da auch da in diese Thematik nochmal sehr eintauchen, ne? Diese Frauenrechtlerin, die ja schon zu ihrer Zeit Fabelhaftes, Erstaunliches geleistet hat und sich eingesetzt hat für die Bildung von Mädchen und Frauen, und ist mir deshalb auch wirklich im Kopf noch geblieben. Also ganz interessant auch. Ja, da lohnt sich auch die Recherche in die Richtung nochmal. Das habe ich auch gemerkt.
Ja, Mary Shelley hat tatsächlich auch noch ein, wo du es gerade ansprichst, ein Werk oder einen Roman geschrieben, der heißt Lodore, und der setzt sich mit der Erziehung von Kindern auseinander. Und auf unkonventionelle Art, und wo sie halt auch gegen diese konservative Kindeserziehung ist und sich dagegen auflehnt. Also das könnt ihr euch, wenn ihr euch für die Thematik interessiert, natürlich auch mal zur Hand nehmen. Das hätte jetzt hier einfach den Rahmen gesprengt, weil wir wollten auf das wichtigste Werk eingehen, aber auch noch die anderen Werke wenigstens mit nennen und sagen, dass sie, wie gesagt, wesentlich noch mehr gemacht hat als oder herausgebracht hat als den Frankenstein oder Frankensteins Mutter oder der moderne Prometheus. Und vielleicht habt ihr ja einfach einen Anreiz gefunden, euch mit der Thematik mehr auseinanderzusetzen, worüber wir uns sehr freuen würden. Aber was ich mich jetzt auch freue, ist natürlich unsere nächste Folge, liebe Sarah, und den du uns damit gebracht hast.
Ja, für die nächste Folge habe ich jetzt tatsächlich zur Abwechslung mal kein Zitat rausgesucht. Ist vielleicht ganz schön. Dann bleibt dein schönes Zitat vom Anfang der Folge vielleicht noch ein bisschen mehr in Erinnerung. Aber das nächste Buch, es geht um ein Buch hauptsächlich, was ich gerne vorstellen möchte. Das ist jetzt druckfrisch erschienen tatsächlich und schreibt sich auf die Fahnen, hat einen sehr hohen Anspruch: das erste weibliche Weltpanorama der literarischen Moderne zu sein. Das ist ein riesiger Anspruch, wie ich finde. Deshalb bin ich besonders neugierig. Und bis zur nächsten Folge werde ich auf jeden Fall für euch herausgefunden haben, ob dieser Anspruch eingehalten worden ist, ob der gerechtfertigt ist oder ja, ob das vielleicht nur
Eine Phrase ist.
eine Phrase ist. In der nächsten Folge werde ich euch sagen können, ob dieses Buch dem sehr hohen Anspruch gerecht wird oder ob es vielleicht nur ein Label ist, das zum Kaufen einladen soll. Darüber können wir dann gern in der nächsten Folge sprechen. Und ja, es ist eine Anthologie, aber mehr möchte ich noch nicht verraten. Es geht also um mehrere Autorinnen und wir schauen uns das Ganze mal näher an.
Also der Titel klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend und ich kann mir ehrlich gesagt da jetzt noch nicht wirklich was drunter vorstellen, aber das macht es natürlich umso spannender. In diesem Sinne bedanken wir uns wieder ganz herzlich bei euch, dass ihr uns heute gelauscht habt. Wir hoffen, euch war die Folge trotzdem schaurig genug, wenn wir den Roman für uns eher als Sozialstudie entlarvt haben. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass ihr euch mit dem Werk auseinandersetzt, vielleicht mal reinlest und uns eure Meinung kundtut und uns weiter fleißig auf Social Media und auch unseren anderen Kanälen folgt. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen, eine wunderschöne Nacht. Wir hören uns das nächste Mal. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.